müssen Menschen mit Beeinträchtigung möglichst befähigen, zu entscheiden, und welche Lebensform oder Arbeitsform sie wählen wollen. Dass die Selbstbestimmung beim Selbst bleibt und nicht bei irgendwelchen Vertretungen.
Da ist der Podcast «Kulturzyklus Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast im Jahr 2021 ins Leben gerufen, wegen der Pandemiesituation. Die zweite Staffel hat die Idee, dass man Menschen mit Behinderung vorstellen, Projekte vorstellen, aber auch Problemlagen, Herausforderungen, neue Ansätze mit euch teilen. Ich möchte vorausschicken, bevor wir einsteigen, wir haben kein Drehbuch, wir haben keine Fragen, die wir voraus abmachen und besprechen, sondern wir steigen einfach ein rund um Lebensfelder, Lebensräume von Menschen mit Behinderung. Das mal Gast Peter Sachsenhofer, Geschäftsführer von der INSOS. Mich freut es wahnsinnig, dass du hier dabei bist, auch wenn du jetzt in Malta bist. Sag doch noch ganz kurz, was macht denn der Geschäftsführer von der INSOS auf Malta an einem Kongress?
Herzlich willkommen. Merci vielmals, Stefan, für die Einladung zu diesem Gespräch und deine Frage. INSOS ist ja die Dachorganisation in der Schweiz von allen Dienstleistern für Menschen mit Behinderung. Und das Gleiche gibt es auch auf europäischer Ebene. Das ist ein europäischer Dachverband. Dort sind wir Mitglied und der macht bei einem von seinen Mitgliedern regelmässig einen Kongress organisieren. Und jetzt dieses Jahr ist er in Malta. Eine grosse Organisation hier hat eingeladen. Und jetzt das aktuelle Thema hier ist Qualität von Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung. Ein ganz spannendes Thema, das hier behandelt wird.
Jetzt erlebst du auch und hörst auch, was andere Länder in dem Bereich machen, wenn es um Unterstützung geht oder Unterstützungsleistungen im Wohnen, im Arbeiten. Was bleibt dir jetzt am meisten zurück? Wo würdest du sagen, hey, das hat mich fasziniert, das ist etwas Innovatives, das ist etwas Neues, was du auch gerne würdest in die Schweiz nehmen?
Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil natürlich die Rahmenbedingungen in diesen Ländern auch sehr unterschiedlich sind. Und mit Rahmenbedingungen meine ich auf der einen Seite die gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber auch die finanziellen Rahmenbedingungen sind sehr unterschiedlich. Also was im einen Land einem wahnsinnig gut gefällt, ist möglicherweise in der Schweiz nicht anwendbar, bevor man nicht wirklich grundsätzlich gewisse gesetzliche Strukturen würde ändern. Also zum Beispiel in der Schweiz haben wir ein Rentensystem, wo wir auf der einen Seite sehr stolz sind drauf, oder? Die sogenannte IV-Rente. Aber das System ist in sich auch, ja, möglicherweise ein bisschen sperrig, wo gewisse Sachen sich dann nicht so schnell entwickeln. Im Wohnbereich sieht man ein ganz neues Wohnmodell, wo bei uns wahrscheinlich mittelfristig auch angewendet werden können, weil auch hier in den Kantonen gewisse Veränderungen stattfinden, Sachen können finanziert werden, die vielleicht vor 10 Jahren noch nicht finanziert werden konnten. Es gibt Sachen, wo man findet, ups, das fällt ihm nicht so gut. Also man sieht nur Gutes, man sieht auch Schlechtes. Oder? Und das ist ja auch sinnvoll, dass man das sieht, damit man auch, wie soll ich sagen, gescheiterte Projekte kann sehen, dass man weiss, was sollte man probieren und wo sollte man sich entweder nicht herbewegen.
Wir kommen sicher noch drauf, wenn es um Rahmenbedingungen geht. Wie du gesagt hast, oftmals in der Schweiz ist es ein bisschen sperrig, dafür ein realistisches System. Jetzt, bevor wir so ganz konkret einsteigen, es wissen nicht alle, was INSOS ist. Könntest du uns ganz kurz auf den Weg nehmen, was ist INSOS, was hat da für einen Auftrag, was hat da für eine Bedeutung und was macht der Geschäftsführer von INSOS?
Also INSOS ist ein Branchenverband, der versucht, alle tätigen Organisationen, Unternehmungen auch, die in dieser Branche tätig sind, zu organisieren. Und das ist auf der einen Seite ein nationaler Verband und es gibt diesen Verband aber auch auf kantonaler Ebene. In St. Gallen, Appenzell oder in St. Thurgau. Aber es gibt auch Kantone, wo es dann anders heisst. In Bern heisst es Sozial Bern oder im Aargau heisst es Abusa. Auf der einen Seite versucht der Nationalverband die Rahmenbedingungen, die die ganze Schweiz betreffen, also Bundesgesetzgebung, die ganze Arbeit mit dem Bundesamt für Sozialversicherung und so solche Sachen zu beeinflussen und die Rahmenbedingungen zu verbessern. Und kantonal gibt es, weil sehr viele Leistungen, die unsere Mitglieder erbringen, werden im Auftrag der Kantone erbracht. Und darum braucht es das eben auch bei den Kantonen. Und dort versuchen wir, die kantonalen Player zu unterstützen, dass sie dort auch sich können bemerkbar machen und die Rahmenbedingungen auf kantonaler Ebene können verbessern.
Also ein Branchenverband hat ja immer auch etwas mit dem zu tun, dass eine Branche sich definiert durch den Auftrag, durch den Kernauftrag, aber auch durch die Adressaten. Wie sehen denn die Adressaten, die Menschen aus, oder, wo denn die Dienstleistungen, die jetzt zur Verfügung gestellt werden, nutzen?
Also im Großen und Ganzen geht es um Menschen, die irgendeine Form eine Beeinträchtigung haben, eine Behinderung haben. Und das sind Dienstleistungen, die ihnen helfen, ihr Leben zu gestalten. Das können Unterstützungsleistungen sein, zum Beispiel in Bezug auf Ausbildungsfragen. Das können Unterstützungsleistungen sein im Wohnbereich. Sie, aber es kann auch in der Arbeit, in der Begleitung. Also es ist eigentlich eine Unterstützung. Und warum braucht es die, wenn unsere Gesellschaft so weit wäre, dass Menschen mit Beeinträchtigung eigentlich keine Unterstützung mehr bräuchten? Also im Sinn einer inklusiven Gesellschaft. Ja, selbst dann bräuchten sie Unterstützung. Es ist einfach die Frage, wer sie erbringt, schlussendlich, oder? Aber das ist ja wahrscheinlich eines der Kriterien, warum man sich als Mensch mit Behinderung bezeichnet, weil man doch eine gewisse Unterstützung braucht, um einigermaßen autonom oder selbstbestimmt ins Leben zu kommen. Und das ist eigentlich der Auftrag, den wir uns geben, wo uns aber auch die Menschen mit Beeinträchtigung geben. Helfen uns, unser Leben so zu organisieren, dass wir möglichst selbstständig, selbstbestimmt können leben.
Du nimmst natürlich jetzt ganz wesentliche Kriterien und Indikatoren jetzt gerade aufs Tapet, selbstbestimmt, eigenständig, emanzipiert. Wir wissen, einer von den ganz grossen Themen ist die Umsetzung von der UNBRK, UNO-Behindertenrechtskonvention. Und wenn ich jetzt so frage, Branche, wo ja das ganz neu muss ja zur Verfügung stellen, wenn es um Selbstbestimmtheit, Partizipation und Teilhabe geht, wo stehen wir denn da? Auch bezüglich dem Branchenverband.
Also die UNO-Behindertenrechtskonvention ist eine relativ komplexe Geschichte, die relativ hohe Anforderungen stellen, und zwar nicht per se an die Branche, sondern im Prinzip an das gesamte staatliche Gefüge. Oder? Man verpflichtet sich als Staat, alles dafür zu tun, dass die Forderungen, die in dieser Konvention sind, können umgesetzt werden. Und dazu braucht es sicher auch die Branche der Dienstleister, und zwar können sie dort erheblich dazu beitragen, dass das funktioniert. Aber es braucht auch Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, wenn man die Konvention liest, verpflichtet sich eigentlich auch die Gesellschaft dazu, möglichst inklusiv zu werden. Das heisst zum Beispiel, dass man ja gewisse Funktionen übernimmt, zum Beispiel in der Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigung, dass die Gesellschaft das nicht einfach delegiert, neu mit Herren, oder? Und dort ist wahrscheinlich die ganze Gesellschaft gefordert. Es ist aber auch das politische System gefordert, damit die gesetzlichen Grundlagen so sind, dass die Selbstbestimmung und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglichst kann funktionieren. Und unsere Branche kann eine treibende Kraft, natürlich können wir auch eine behindernde Kraft sein, oder? Wenn wir an alten, liebgewonnenen Strukturen festhalten, sind wir auch ein anderer Bremser. Wenn wir aber unser Know-how und unsere Kompetenzen einsetzen, dann können wir massgeblich dazu beitragen, dass die Integration oder die Inklusion in die Gesellschaft möglichst schnell funktioniert, sei es im Wohnbereich, im allgemeinen Leben, aber auch im Arbeitsbereich. Also dort haben wir einen klaren Auftrag. Wir haben im 2019 einen Aktionsplan formuliert, der das Ziel hat, wir wollen einen Beitrag leisten zur Umsetzung von dieser Konvention. Wir haben dort 35 Ziele formuliert mit 145 Massnahmen und wir sind jetzt daran, ein Ziel nach dem anderen versuchen zu erreichen, indem wir die Massnahmen umsetzen. An gewissen Orten sind wir schon weiter, an anderen Orten sind wir noch ein bisschen hinter drin. Und das sind ganz vielfältige Bereiche, wo wir die Ziele formuliert haben, wo wir einen Beitrag leisten können.
Also ein Aktionsplan kostet ja auch ganz viel an Denkstrukturen und auch Veränderungsprozessen, wo die Institutionen, die Lebensräume, die Arbeitsräume aufbringen müssen. Wenn ich jetzt dich frage, mal so ganz konkret, Wem fühlt sich der Geschäftsführer von Insos oder wem fühlt sich Insos verpflichtet? Eher den Menschen, die in diesen Lebensräumen sind und die professionelle Unterstützungsleistung in Anspruch nehmen, oder die Institutionen als Branche?
Ja, ich bin nicht sicher, ob man das gegeneinander ausspielen darf, weil das eine geht nicht ohne das andere. Also, wenn ich Analogie mache, der Branchenverband öffentlicher Verkehr, der muss dafür sorgen, dass es gute Züge gibt und gute Gleise und dass alles funktioniert. Aber grundsätzlich muss er Passagiere im Kopf haben. Jetzt, wenn man das auf unsere Branchen umsetzt, natürlich versuchen wir, die Interessen von unseren Mitgliedern zu vertreten. Aber was heisst das? Wir versuchen, unsere Branche fit zu machen für die sich verändernden Ansprüche, die Menschen mit der Beeinträchtigung haben, an Unterstützungsleistungen. Also wir wollen uns dort fit machen, wir wollen Vorreiter sein, auch, dass wir dort können, wirklich Fürsche machen. Also von dem her müssten wir uns wahrscheinlich auf der einen Seite für die Interessen unserer Mitglieder, aber anwaltschaftlich auch für die Klienten, für die Nutzer von diesen Dienstleistungen einsetzen, dass die genau die Dienstleistungen bekommen, die sie brauchen und die sie in Anspruch möchten.
Wenn ich jetzt anschaue, in dem Verband, in dem kantonalen Verband, wo ich auch ansässig bin, dann merke ich, wie unterstützend der Verband auch sein kann, wenn es darum geht, übergeordnete Bedürfnisse, übergeordnete Fragen auch können zu bündeln und dann auch in einer anderen Wuchtigkeit und in einer anderen Stärke die können zu vertreten. Wenn ich dann aber anschaue, so in der Logik der Nutzerinnen und Nutzer, wo denn die Dienstleistung hat, dann merke ich, wie in diesen Verbänden sind die aber nicht vorhanden. Oder? Also die erscheinen nicht. Und meine Frage ist, wie tun denn die Selbstvertreter, wie tun denn die Menschen mit diesen Behinderungen, wie kommen die zum Zug? Was für eine Stimme haben sie in den Insos? Und wo sieht man die? Wo sind die sichtbar?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Das war jetzt gerade an diesem Kongress ein wichtiges Thema gewesen. Also die Selbstvertretung, dass die Menschen mit Beeinträchtigung wirklich ihre Interessen selber dürfen vertreten und einbringen und Ansprüche dürfen formulieren. Und das ist eine grosse Herausforderung. Es ist vor allem bei diesen Menschen eine grosse Herausforderung für uns, die primär Dienstleistungen von unseren Mitgliedern beziehen. Das sind Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, mit komplexen Beeinträchtigungen, Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Es sind nicht in erster Linie Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Und es ist eine grosse Herausforderung, die möglichst einzubeziehen in all die Prozesse. Der Aktionsplan, den ich angesprochen habe, den haben wir auch mit einer Begleitgruppe von Betroffenen, selbst Betroffenen entwickelt, durch die immer wieder spiegeln. Ich würde jetzt, es wäre jetzt falsch sagen, es ist ihr Aktionsplan. Nein, es bleibt uns, aber wir versuchen, in all diesen Prozessen die Betroffenen wirklich einzubeziehen. Ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir haben, oder?
Mhm. Ja, ich teile da. Und ich bin da ganz bei dir. Ich komme jetzt gerade aus einer Vorlesung, aus einer Unterrichtseinheit, wo Studierende mir gesagt haben, oftmals sind sie einfach noch in Strukturen, bewegen sie sich in Strukturen, haben dort Betreuungsaufgaben, wo oftmals der inklusive Ansatz, partizipative Moment und Teilhabe fast nicht möglich ist. Oder? Weil sie so noch in alten Prozessen und in alten Strukturen sind. Bewegt sich da etwas? Kann da Insos auch ein Stück weit ein Trigger sein? Kann sie auch da unterstützen sie, dass die Strukturen vielleicht auch in eine ganz andere Entwicklung könnten gehen?
Ja, es sind wahrscheinlich nicht nur Strukturen. Wahrscheinlich sind es auch Werthaltungen, die sich ändern müssen. In unseren allen Köpfen muss hinter so einem Paradigmenwechsel stattfinden. Das braucht bei uns allen wirklich, also nicht nur, die in Branchen arbeiten, sondern auch draussen in der normalen Gesellschaft. Der Wechsel, dass man sagen kann, nein, jeder Mensch hat eine gewisse Autonomie zu entscheiden, was für ihn richtig und gut ist. Und dann gilt das für Menschen ohne Behinderung genauso wie für Menschen mit Behinderung. Und das ist, glaube ich, schon ein Prozess, den man einleiten muss, der sich niederschlägt, zum Beispiel auch in Ausbildungsform, in diesem Berufsprofil. Es wird sich aber auch, muss sich auch niederschlagen in Verwaltungsstrukturen. Also es ist auch dort vom Besteller, von den Kantonen, vom Bund, ist so ein bisschen die Haltung, die wir wissen, was gut ist. Also die Self-Advocacy, also dass jeder für sich selber der Advokat kann sein, das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Anspruch, der in allen Köpfen, sei es bei den Behörden, sei es bei uns als Dienstleister, aber auch bei Menschen mit Behinderung, überkommen muss. Und gerade bei Menschen mit Behinderung, mit kognitiver und psychischer Beeinträchtigung, ist das mit Ausbildung, mit Schulung, mit Üben und so weiter, das muss man lernen. Das muss jeder Mensch lernen, für sich selber einzustehen. Und ich glaube, dort ist eine grosse Herausforderung. Im Bildungssystem, aber auch in unseren gesellschaftlichen Strukturen, ist eine grosse Herausforderung vorhanden.
Du nimmst ja jetzt etwas auf den Tisch, wo, glaube ich, ganz ein zentraler Punkt auch von der UMBRK ist, nämlich die Selbstbestimmtheit von diesen Menschen, oder? Das Paradigma von der Selbstbestimmtheit. Bern geht oder will dort hingehen, zum Teil ist auch Zürich schon unterwegs, dass sie sagen, wir wollen die Finanzierung über Menschen von Behinderung regeln. Also wir wollen ihnen den Teil von Finanzen zur Verfügung stellen, wo sie dann selbstbestimmt, eigenständig können auswählen, was für eine Form von Wohnen, von Betreuung, von Arbeit können auswählen. Ist da etwas, wo der Branchenverband unterstützt? Oder sagen da einfach eher, ja, wir müssen da sehr pragmatisch vorgehen, wir müssen da auch in einer Mehrheitslogik das aufnehmen und im Branchenverband regeln oder führen, koordinieren?
Also im Grundsatz finde ich das richtig, dass man wegkommt von dem, dass Bund und Kanton bestellen, Dienstleistungen, und dann den Menschen mit Beeinträchtigung sagen, voilà, das ist das, was ihr heute haben, mehr gibt's nicht. Oder Angst gibt's nicht. Also dass man statt das Objekt, also zum Beispiel die Institution finanziert, die Mittel Menschen mit Beeinträchtigung zur Verfügung stellt, damit sie die Dienstleistungen einkaufen können, die sie brauchen und wo sie finden, sind die richtigen. Ich glaube, der Weg ist nicht aufzuhalten. Das ist grundsätzlich richtig. Ein wichtiger Punkt ist, aber du hast das Wort selbstbestimmt erwähnt. Und das ist, finde ich, eine grosse Herausforderung. Also jetzt gerade bei Menschen mit komplexen kognitiven Beeinträchtigungen, die vollständig beibeständet sind, zum Beispiel. Wer entscheidet jetzt dort? Wer ist jetzt das Subjekt, das die Subjektfinanzierung entscheidet? Sind das die Angehörigen? Ist das irgendwie der gesetzliche Vertreter? Und wie stellt man sicher, dass die wirklich im Interesse von der betroffenen Person entscheiden und handeln? Auch dort ist die Gefahr, dass es dann wieder fremdbestimmt ist, weil dort dann jemand sitzt, der sagt, ich weiss, was gut ist für die betreffende Person. Und darum fordern wir sehr stark das Empowerment. Wir müssen Menschen mit Beeinträchtigung möglichst befähigen, ihre Lebensmodelle zu erfahren, und möglichst autonom zu entscheiden, was sie probieren wollen und welche Lebensform oder Arbeitsform sie wählen wollen. Dass wirklich die Selbstbestimmung beim Selbst bleibt und nicht bei irgendwelchen Vertretungen. Oder?
Ja. Wenn man so die Teilhabe, das partizipative Moment, auch das inklusive Moment, wollen weiterentwickeln, müssten dann nicht auch die Menschen, die in diesen Institutionen leben, in diesen Wohn- und Arbeitsräumen leben, müssten die nicht auch in diesen Vereinsvorständen, in diesen Stiftungsräten Einsitz nehmen? Oder? Man sagt ja, Inklusion fängt an einem anderen Ort an, nämlich dort, wo schon Konzepte und schon Strategien entwickelt werden. Müsste da nicht jetzt auch ein Stück weit von den Insos eingefordert werden, dass man die Ganzheitlichkeit von diesen Branchen, von diesen Branchenorganisationen neu denken
müsste? Das ist eine wichtige Fragestellung, die wir auch, das ist auch eine von den Zielsetzungen unserem Aktionsplan, nämlich zu überprüfen, wo im Verband müssen Menschen mit Beeinträchtigung, und zwar die, wo das Klientel, also wo das potenzielle Klientel sind, einbezogen werden oder in die ganzen Gremien aufgenommen werden. Also ich möchte es damit nicht ausschließen, aber es geht ja primär darum, dass die Prozesse in diesem Verband in die richtige Richtung gelenkt werden. Und dort haben wir auch ein Projekt Mitwirkung in den Verbänden. Also wo können wir und müssen wir sie stärker einbeziehen? Aber es sollte nicht so eine Alibi-Übung verkommen. Also irgendeine Quote beeinträchtigte Person, die die Quote erfüllt, das reicht so nicht. Was wir aber konsequent wirklich versuchen, ist, in allen Projekten die betroffene Seite einzubeziehen. Ob in der Verbandsstruktur, in den Führungsgremien, das auch Voraussetzung ist, das müssen erstens auch Gremien mitentscheiden. Aber dort geht es ja häufig ja um Finanzgeschichten und irgendwelche strategischen Entscheidungen, die nicht unbedingt sich dann auswirken auf die Angebotsformen. Die Angebotsformen werden in Projekten entwickelt und dort ist der Einbezug von diesen Personen eigentlich unabdingbar. Dort muss es passieren. Aber wir möchten es auch auf der strategischen Ebene prüfen, wo ist es sinnvoll und wo ist es sogar zwingend.
Wenn ich jetzt mit dir die Zeitreise 2004 mal mache, dort hat das Schweizer Volk über den neuen Finanzierungsausgleich, den NFA, gestimmt, hat den angenommen. Und das hat dann zur Konsequenz gehabt, dass die kollektiven Leistungen, die Finanzierung der kollektiven Leistungen vom Bund, vom Bundesamt für Sozialversicherung in die Kantone gegangen sind. Und da ist ja etwas passiert. Du hast Überblick über die ganze Schweiz. Jetzt sind wir im Jahr 2022. Und was hat sich da verändert aufgrund von dieser Finanzierungslogik und aufgrund von diesen Anforderungen an die Institutionen?
Ja, wahrscheinlich ist das so wie jetzt zwei Seiten, die Medaille. Also auf der einen Seite, oder mit 26 Kantonen, haben wir 26 verschiedene Lösungen. Wir haben 26 Behindertenkonzepte, die dann zumal müssen entwickelt werden. Und wenn man jetzt den Bericht vom UN-Ausschuss anschaut, der jetzt gerade die Schweiz beurteilt hat, in Bezug auf die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention, ist das eine von den Kritiken gewesen, der Flickenteppich in der Schweiz mit den verschiedensten Lösungen. Das ist, sagen wir jetzt, die negative Seite. Für einen Menschen mit einer Beeinträchtigung kann es sehr unterschiedlich sein, welche Leistungen er oder sie wie kann beziehen kann, in welchem Kanton das sie lebt, von dem abhängig sein. Man kann Glück haben, man kann Pech haben. Und was natürlich eine grosse Problematik ist, zum Beispiel, man kann nicht sich frei niederlassen, wo man will. Also dort ist immer klar eingeschränkt durch die kantonalen Strukturen. Das Positive von dem ist, dass so kleine Strukturen vielleicht auch mehr Vielfalt ermöglichen. Das heisst aber auch mehr, wie soll ich sagen, Probierfelder ermöglichen. Es ist auch interessant, ein Kanton probiert etwas, wo alle schauen her, ups, funktioniert es auch nicht, wir warten mal ab. Die Vielfalt ist grösser, das ist so ein bisschen der Vorteil von diesen kleinen Strukturen. Aber die Heterogenität und ich würde jetzt auch sagen, die interkantonale Gerechtigkeit ist vermutlich weniger gross als früher, wo alles national geregelt ist worden. Jetzt hat jeder die gleiche Lösung gehabt. Das ist heute nicht mehr so.
Ganz am Anfang im Gespräch hast du ja noch gesagt, die Sperrigkeit. Und ich denke, der Föderalismus hat auch mit einer Sperrigkeit zu tun, wenn man schaut, was sind das auch für übergeordnete Aufgaben, die man hat, wenn man Lebensräume zur Verfügung stellt, wenn man da in Mobilität anschaut, Barrierefreiheit anschaut, wenn es gerade um Menschen mit einer Beeinträchtigung geht. Jetzt die Frage, kann da der Schweizerische Verband nicht auch stärker in Widerstand gehen zu dem föderalistischen System, weil es geht um Menschen, wo, wie du sagst, in dem Beispiel auch eine Wahlfreiheit sollten haben, wo sie wohnen.
Also in Widerstand zum Föderalismus zu gehen, ich glaube, das ist wie der Kampf gegen die Windmühlen. Das würde ich jetzt nie probieren. Die Schweiz ist stolz auf den Föderalismus. Aber was man sich natürlich sehr wohl hat dafür einsetzen, ist, dass eine gewisse Harmonisierung und eine gewisse Gerechtigkeit entsteht. Und dass natürlich die Durchlässigkeit bei den Kantonen auch viel mehr gefördert wird. Und ich bin überzeugt, das ist etwas, das wird fallen, die Einschränkung, dass ein Kanton kann sagen, nein, wir haben einen freien Platz zum Beispiel, den musst du beziehen, du kannst nicht in einen anderen Kanton gehen. Das ist nicht mehr lang aufrechtzuerhalten, da bin ich überzeugt. Wir als Branchenverband können uns dort auf politischer Ebene natürlich stark machen dafür und uns auch dafür einsetzen, dass in diese Richtung eben gewisse Verordnungen und Gesetze sich entsprechend verändern. Ein Branchenverband kann sich auf politischer Ebene und auf Gesetzesebene wahrscheinlich stärker einsetzen mit der Kraft von allen Mitgliedern als ein einzelnes Mitglied oder eine einzelne Organisation. Das ist, glaube ich, auch die Aufgabe von einem Branchenverband, dahin zu wirken, dass die Rahmenbedingungen einerseits für die Leistungserbringung von unseren Mitgliedern besser werden, aber auch, und das ist, glaube ich, das Hauptziel, für den Leistungsbezug von Menschen mit Beeinträchtigung flexibler wird, vielfältiger wird, durchlässiger wird. Dort kann sich ein Verband natürlich wie jetzt auch so einsetzen.
Ja. Jetzt will ich nochmal ein Fach aufmachen, wo wir uns auch kennengelernt haben am Insus-Kongress, wo es um Digitalisierung gegangen ist. Und ich glaube, Digitalisierung hat auch Bedeutung in unseren Institutionen, bei unseren Menschen oder bei den Menschen, die unsere Dienstleistungen entgegennehmen. Was erlebst du in dieser Transformation jetzt auch gerade bezüglich, wenn es um Selbstbestimmtheit geht, wenn es um Weiterentwicklung geht von den Institutionen, von diesen Organisationen?
Ja, wir sind noch nicht dort, wo wir möchten sein. Also ich glaube, das Potenzial ist riesig. Und auch dort ist es wieder zwei Seiten von der Medaille. Es hat Gefahren und es hat riesige Chancen. Und wir haben vorhin zum Beispiel das Reporting gegenüber, wer weiss nicht, wer angesprochen. Das Zeug findet heute noch zum Teil sehr händisch statt. Also man muss dann vielleicht noch an einer Kompi sitzen und irgendein Formular ausfüllen und da gibt's, habe ich jetzt gerade am Europäischen Kongress auch gesehen, da gibt's Modelle, wo mit einem Tablet alles erfasst wird und es ist fertig und es geht gerade zu den Stellen, wo die Informationen müssen haben. Es braucht auch gar keine grossen zusätzlichen Schritte mehr. Also ich glaube, die Unterstützung kann massiv gefördert werden durch gewisse Digitalisierungsformen. Bei den Menschen mit Beeinträchtigung sehe ich auch grosse Chancen. Die Digitalisierung hat natürlich auf der einen Seite ermöglicht, sich viel einfacher können, zu informieren, dass die Personen viel autonomer werden. Oder Informationen aus dem Netz können abholen, lesbar machen, sich vorlesen oder was auch immer. Also, oder in der Kommunikation ganz generell sind natürlich enorme Potenziale, die zum Teil schon genutzt werden, aber auch zum Teil noch nicht optimal eingesetzt werden. Das sind so die positiven Seiten, aber es hat natürlich auch negative Seiten. Wenn die Digitalisierung halt dazu führen, zu vermehrter Vereinsamung, also das ist nicht nur bei Menschen mit Behinderung, sondern nur mit Menschen ohne Behinderung, wenn man sich dann praktisch nur noch Sozialkontakte praktisch nur noch digital stattfinden, in die Richtung, das ist so das eine, Missbrauch von aussen, Cybercrime-Geschichten, wo man muss Menschen mit Beeinträchtigung auch schützen davor. Also da muss man auch gut heranschauen. Und wo ich dann auch skeptisch werde, wenn dann plötzlich in der Unterstützung, also in der Zusammenarbeit zwischen dem Unterstützenden und der unterstützten Person, plötzlich digitale Roboter praktisch der einzige Kontakt sind für die Betroffenen, für den betroffenen Menschen. Ich bin dort einfach, vielleicht bin ich schon zu alt, aber ich bin da nicht so sicher, ob das eine gute Entwicklung ist. Ich hätte lieber einen menschlichen Kontakt.
Ja, und jetzt sind wir ja mit drin, die digitale Transformation, die hat auch etwas mit Generation und Generationswechsel zu tun. Ich glaube, mit der neuen Generation kommen auf einmal auch neue Anforderungen, neue Verständnisse. Und ich glaube, dem müssen wir auch ein Stück weit Platz machen. Und jetzt noch zu dieser digitalen Transformation und auch die Aufgabe, und Möglichkeit von der Unterstützungsleistung von der Insos. Ich bin drüber gestolpert auf eurer Website im Zusammenhang Arbeit im Sozialraum. Da stellt ihr Werkzeuge zur Verfügung, Instrumente zur Verfügung, erläutert auch ein Stück weit, warum es so wichtig ist, sozialräumlich zu denken, weil es geht um inklusive Prozesse und. Habt ihr etwas gedacht, wo es in die ähnliche Richtung geht, wie zum Beispiel Medienkompetenz? Was heisst Medienkompetenz für Betreuungspersonen? Und was heisst auch Medienkompetenz für die Menschen, die eine Beeinträchtigung haben und auch sagen, ich habe einen Nachteil oder ich möchte gerne auf eine Dating-Plattform zurückgreifen? Gibt es da Denkansätze von Insos, das auch zur Verfügung zu stellen?
Ein spannender Gedanke. Oder im Prinzip müsste man sich immer überlegen, wer zahlt es denn? Oder also, das ist wie überall. Wenn man das zur Verfügung stellen will, dann muss er das irgendjemand finanzieren. Also im Sinn, es muss sich jemand Zeit nehmen dafür. Und ich meine, das kann dann noch viel Zeit bedeuten, jemandem das zu zeigen, wie das funktioniert und so weiter. Das kann einen hohen Aufwand bedeuten. Und das muss neu mit einem Setting drin sein. Jetzt früher klassische Objektfinanzierung. Ich glaube, ich hätte das noch nie in einem Leistungsvertrag gesehen, dass das so drin steht. Der Kanton gibt den Auftrag, macht das, oder? Wäre super, wenn wir das schon hätten drin gehabt. Und die, die es hatten, Gratulation. Die, die es schon hatten. Und umgekehrt, jetzt, wenn es richtig Subjektfinanzierung geht, könnte das natürlich ein Angebot sein, das dann gefragt ist. Und dann stellt man es ja zur Verfügung, weil dann wird es ja dann eingekauft, oder? Und von dem her eine spannende Geschichte. Ich bringe ein Beispiel, Umgang mit bei Abstimmungen und Dokumenten, die man da bekommt, wenn man in die Wahlen, oder? Und das Abstimmungsbüchlein kennt jeder. Und selbst Menschen ohne Beeinträchtigung lassen es vermutlich häufig mehr oder weniger sorgfältig oder kommen mehr oder weniger nachher. Also ich habe auch schon Dokumente, also ich muss sagen, ich weiß nicht, um was es geht. Ich weiß es nicht. Also wirklich, ob so ja oder nein stimmt. Wie ist das für einen Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung? Und dort haben wir gerade am Anfang von dem UNO-Behindertenrechts, Aktionsplan UNO-Behindertenrechtskonvention, die Umsetzung, haben wir das Projekt angestoßen, dass eben die Büchli in einer anderen Form dargestellt werden. Sie sind dann amtlich, oder? Aber immerhin können sich Menschen mit einer Beeinträchtigung heute besser informieren, über was die Abstimmungsgeschäfte gehen. Und dort können wir uns dafür einsetzen, dass mehr Dokumente in leichter Sprache verfasst werden, dass viel mehr geschaut wird, als man das früher gemacht hat. Damit auch die Betroffenen sich adäquat informieren können, um was es geht.
Jetzt schaue ich auf die Uhr, lieber Peter. Und von meiner Seite meine Abschlussfrage. Wenn du jetzt zurückschaust, auch mit deiner Erfahrung und mit deiner Lebensweisheit, was ist die grösste Hürde, die jetzt Insos muss nehmen? Was ist der nächste Schritt, wo du sagst, jawohl, in meiner Amtsperiode würde ich da wirklich noch anstoßen, ich möchte da noch fertig werden. Was ist da?
Das ist eine gute Frage. Weißt, du hast die Amtszeit angesprochen, ja, noch genau ein Jahr, oder? Also, es ist viel Zeit bleibt
nicht mehr. In einem Jahr kannst du ganze Welten bewegen, Peter.
Ja. Ich bin jetzt 9 Jahre, nein, das 10. Jahr bei Insos, oder? Und man sagt immer, was man in 10 Jahren nicht geschafft hat, schafft man im letzten. Und nein, ich würde mir schon, es gibt schon noch Sachen, die mir wichtig wären. Und ich habe das Gefühl, der Bericht vom UN-Ausschuss für die Schweiz hat doch auch wieder ein bisschen Bewegung reingebracht. Und ich habe das Gefühl, die Diskussion, die Revision, zum Beispiel vom IFEC, von diesem Gesetz, das mal anzustossen, nur die Revision anstossen, das schaffe ich nicht in einem Jahr, das braucht viel länger. Aber dass man in diese Richtung denkt, und zwar auch von unserer Branche her, was wäre dort jetzt zum Beispiel etwas, wo unbedingt muss geändert werden, damit wir bessere Dienstleistungen den Menschen mit Beeinträchtigung heute zur Verfügung stellen. Weil das sind die alten Strukturen, die wir ganz am Anfang darüber geredet haben. Das IFEC ist vermutlich wirklich überholt. Oder? Und dort, da muss etwas passieren. Ja.
Danke vielmals, Peter, dass du dich zur Verfügung gestellt hast für dein Fachgespräch in unserem Podcast. Danke vielmals, dass du das Vertrauen gehabt hast, dich einfach einzulassen, ohne dass du gewusst hast, wann ich frage. Und vor allem danke vielmals für dein Engagement und für dein Dasein.
Merci Stefan für deine guten Fragen. Habe ich auch selber zum Denken angeregt. Und merci für die Einladung zu diesem Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute.
Liebe Grüße nach Malta.
Merci vielmals.
Ciao.
Ade miteinander.
Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendetwas wollt, vertieft wissen, schreibt uns doch einfach ein E-Mail an kulturzyklus@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von 3 Tagen.